ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Er ist für mich der größte deutsche Rockstar.
Udo Lindenberg ist der Phönix an der Flasche.
Und dann gibt's aber eine Zeile, Phönix aus der Asche, singt er auch auf dem Album.
Ja. Wenn er mit mir spricht, ich muss immer fragen, wie bitte, Entschuldigung, ich hab's nicht verstanden.
Er hat sich mit diesem Album selber ein Geschenk gemacht.
Diese Kritiker gibt's immer, man kann's nicht allem recht machen.
Krieg ich auch gleich Panik, ja?
Ja, war gut. Willkommen in der Panikfamilie.
Ich bin Katharina Heinius, hallo. Eine Stunde sprechen wir heute im Meilensteine-Podcast über den Panikboss Udo Lindenberg und sein 36. Studioalbum, sein bisher letztes Studioalbum. Das ist mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge vor 10 Jahren, also 2016, erschienen und heißt Stärker als die Zeit.
Wir sind der Stoff, aus dem die großen Träume sind. Wir sind der Joker in der Tasche. Der gewinnt. Ich zünd ihn an, unseren Vulkan. Das Feuer lodert hoch bis in die Sternenbahn.
Eine Hymne an die Familie, an den Clan, an einen ganz intensiven, dollen Freundeskreis. Zusammenhalten. Immer am Start sein, nachts um 4 ist egal, sofort sind wir da und machen alles klar. Wir sind stärker als die Zeit.
Von Zusammenhalt und immer am Start sein kann auch einer hier in der Runde im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied von singen. Er gehört definitiv zum Panik-Freundeskreis. Peter Freudenthaler, Sänger und Songwriter von Fool's Garden. Hallo Peter.
Hallo Katharina, hallo Ilka, ich grüße euch.
Peter, Lemon Tree hast du nicht mit Udo gesungen, aber Cello zum Beispiel war dabei.
Ja, ganz ehrlich, ich könnte mir auch nicht wirklich vorstellen, wie das klingt, wenn Udo Lemon Tree singt. Irgendwie eine witzige Vorstellung. Aber Cello durfte ich tatsächlich mit ihm zusammen singen. Ja, das war in meinem Leben auch echt ein ganz, ganz großes Ding. Obwohl ich schon oft auf irgendwelchen Bühnen dieser Welt stand, aber das war für mich schon echt so ein... Das ist so ein großer Fan-Moment, als es soweit war.
Und weil wir immer zu dritt hier im Studio sind, so gehört sich das bei den Meilensteinen, freue ich mich ganz besonders heute über meine liebe Kollegin Ilka Siebert. Hallo Ilka.
Ja, hallo Katharina und hallo Peter. Grüß euch.
Hallo Ilka.
Und Ilka, du weißt ja, es hätte niemand schöner formulieren können als Udo, denn...
Einer muss den Job ja machen.
Ja, ja.
Also bitte keine halben Sachen heute.
Nein.
Peter, Ilka.
Ich sag mal, solange ich nicht 20 Jahre Suff und weg machen muss, an der Plauze arbeite ich noch, also schon in Ordnung.
Einer muss den Job ja machen, ist ein echter Klassiker geworden. Titel Nummer 3 auf dem Album und einer der zahlreichen, die Udo zusammen mit Benjamin von Stuckrad-Barre geschrieben hat. Jetzt zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg hat er auch ein Buch über die gemeinsame Freundschaft geschrieben. Es heißt Udo Fröhliche, alles über Udo Lindenberg, von Alkohol bis Zigarre. Da geht's bestimmt auch um Udos ganz persönliches Eldorado, denn auch diesen Song haben sie zusammen geschrieben.
Eldorado, ich komm an, auf der goldenen Landebahn. Eldorado, schon so nah.
Vor dem Eldorado gibt es aber noch eins. Der einsamste Moment.
Noch 3 Minuten bis zum Countdown, dann wird die Show losgehen. Hat ein bisschen weiche Knie und Magendrehen. Lichterflut, ein Menschenmeer, zum Fürchten schön. Ja, den Erfinder höchster Coolness wollen sie sehen.
An der einen oder anderen Stelle dachte ich auch, Mensch, Ist das Album nicht fast schon ein Konzeptalbum über die Höhen und Tiefen des Lebens, die in 80 Jahren Udo Lindenberg Panik-Lifestyle alle zu finden sind, durch die schweren Zeiten?
Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten würd ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten und hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten.
Durch die schweren Zeiten. Wir sprechen mit Panikpianist Jean-Jacques Gravetz über 60 Jahre Udo-Freundschaft, die Panikfamilie und was man seinem Körper über die Zeit alles so zumutet. Der Orange-Blue-Pianist und Songwriter Vince Barth nimmt uns mit in sein Udo-Panik-Werkstattstudio. Und ansonsten stand das Jahr 2016 vor allem für die Briten, also für die Hälfte der Briten jedenfalls, unter dem Motto durch die schweren Zeiten. Am 23. Juni 2016 fand das Brexit-Referendum statt. 51,9% der Briten stimmten für den Austritt aus der EU. In Deutschland wirkte die Flüchtlingskrise von 2015 nach. Bundeskanzlerin Angela Merkel stand mit ihrem Ausspruch "Wir schaffen das" massiv unter Druck. Diskussionen über Integration, Sicherheit und Obergrenzen bestimmten die politischen Tagesordnungspunkte. Für die Musikwelt ging das Jahr 2016 sehr traurig los. Am 10. Januar ist David Bowie gestorben. Für uns alle zum Trost ist er nicht einfach gegangen, sondern hat uns noch ein letztes Werk hinterlassen: Black Star.
Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star. I'm a black star.
Zu Black Star gibt es auch eine ganz wunderbare Meilenstein-Folge mit Bowie-Experte und Fan Heinz Rudolf Kunze. Den Meilenstein gibt es jeden Montag neu in ARD Sounds. Wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Ebenso wie die Folge zum 10. Todestag von Prince. Denn auch er ist 2016 gestorben am 21. April.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Im April 2016 war Alan Walker auf Platz 1 der deutschen Singlecharts mit Faded. Zehn Wochen, wow, und wird dann Mitte April von Sia zusammen mit Jean-Paul abgelöst. Cheap Thrills. So, da haben wir alle Samba getanzt.
Ich mach's gerade auch.
Ja. Cheap Thrills, das war auch auf Platz 1, als Udo mit seinem neuen Album um die Ecke kam. Stärker als die Zeit. Damals ist er gerade 70 geworden. Jetzt, 10 Jahre später, feiert er seinen 80. Ilka, was war damals so los bei Udo 2016? Er hat ja praktisch, also wenn die allermeisten in Ruhestand gehen, eigentlich nochmal ein richtiges Comeback hingelegt.
Ja, und das war ja nicht sein erstes, ne? Das erste Comeback kam ja vorher und diese 10 Jahre vorher, da muss man einfach zusammenfassend sagen, da hat er sich ein ikonisches Selbst-Rock-Bild gezeichnet, er hat sich also ein Denkmal gesetzt. Mit dem Album Stark wie zwei, da war ja dieses erste Comeback, ne, hat ihn ja quasi weg von der Bar, weg von den Schläuchen im Krankenhaus, wieder rein ins Musikgeschäft gebracht. Und das waren für mich zumindest sichtbar seine erfolgreichsten Jahre, diese 10 Jahre vor dem nächsten Album. Er wird stadionfähig. Also live spielen, das ist ihm wichtig und das wurde ihm immer wichtiger. Und was für mich erstaunlich ist, er macht da ja seine erste Stadiontour. Und ich meine, so 40.000 bis 45.000 Menschen, die muss man auch erstmal in so ein Stadion reinkriegen. Und da schwebt er wie Michael Jackson in seinen besten Zeiten ja in das Stadion rein. Also ich weiß nicht, was man da noch alles sagen soll. Er kriegt Preise noch und nöcher. Zum Beispiel in Echo. Und das ist wirklich auch nochmal so ein Ding. Also er hatte ja schon in den 90ern mit 46, glaube ich, hat er ein Echo für sein Lebenswerk bekommen. Also das ist alles vorher passiert. Und ich weiß nicht, vielleicht, das klingt so ein bisschen so, als hätte man damals schon sagen wollen, naja, wer weiß, ob du die Kurve nochmal kriegst. Weil die 90er waren ja ein bisschen schwierig für ihn. Und dann kamen aber noch zwei Bambis. Es gab noch goldene Hennen und all sowas. Und natürlich war vorher auch noch dieses legendäre MTV Unplugged-Konzert im Hotel Atlantik in Hamburg. Das erste 2011. Und das hatte er schon hinter sich. Und das nächste schwang schon so ein bisschen mit, weil er hat ja immer gesagt, ey, ja, das ist geil, das könnte ich mir nochmal vorstellen und so. Das war dann 2018. Er hat sich in der Zeit auch für junge Künstler so ein bisschen geöffnet. Und ich finde, ehrlich gesagt, klar, er ist Mäzen für junge Menschen geworden, für junge Künstler und Künstlerinnen. Andererseits hat er sich aber da auch beim jungen Publikum so mit reingewutscht. Also sagen wir mal so, der Mann ist ja auch Geschäftsmann.
Ein Geben und Nehmen.
Ein Geben und Nehmen. Naja, gut, dann kamen dann halt so Namen wie Jan Delay, Inga Humpe und natürlich auch Clouseau.
Wir haben vorher nicht viel geprobt. Zum Glück hat die Chemie gestimmt. Wir haben den Song zusammen gespielt und ich habe gemerkt, okay, das läuft.
Kleines Augenzwinkern und so, einen kleinen Zuruf und so, ne? Ja, nicht platt geprobt, sondern mehr so spontan, ne? Spontan.
Ja, ganz spontan ist die Version von Cello. Peter, das tut mir jetzt furchtbar leid. Das ist die, die heute noch am meisten gestreamt wird. Allein auf Spotify und anderen Plattformen verzeichnet diese MTV Unplugged Version bis heute über 45 Millionen Streams.
Die ist ja, ja auch großartig, die Version. Also ich bin auch großer Fan von der Nummer sowieso schon immer und auch von der Version. Ich finde, das ist echt ein tolles Zusammengespiel geworden.
Das finde ich ehrlich gesagt auch. Und das kann man sich ja auch, das können sich ja generationsübergreifend die Enkel mit den Omas noch anhören. Das ist ja das Phänomen dabei. 2016 gab es auch den fulminanten Abschluss seines Musicals. Der hat ja Hinterm Horizont gemacht. Das lief 5 Jahre und über 2 Millionen Menschen waren da drin. Übrigens ich auch. Und es war sehr, sehr toll. Und darüber hinaus hat er sich dann noch engagiert in Schulen. Mit seiner Udo Lindenberg Stiftung hat er das gemacht und für dieses Projekt, da wurde extra in Zusammenarbeit mit der Zentrale für politische Bildung Unterrichtsmaterialien erschaffen. Mhm. Und die Idee dahinter war, statt einfach das Musical sich anzugucken und mit den Lehrern dahin zu gehen und hinterher zu diskutieren, sollten die Schüler selber aktiv werden. Und die haben dann Aufgaben gekriegt und hinterher noch ein Musical gemacht und als besonderes Schmankerl, und das hat sich ja Udo irgendwie immer auch beibehalten, erscheint er dann gerne auch mal auf einer Premiere in irgendeiner, ich sag mal, Dorfschule. Hier zum Beispiel war er in Greifswald an der Regionalschule Kaspar David Friedrich.
Überraschung, ihr kommt jetzt von da hinten rausgeschlichen. Hier ist Udo. Sehr geil gemacht, liebe Freunde. Gratuliere, als Überraschung. Ich wollte nicht, dass ihr wisst, dass ich da bin. Ich wollte mal so unser Leben hier vorbeiziehen lassen, eure Aufführung. Das ist ja so wie großes Kino. Habt ihr so geil gemacht. Ich wollte es mal auf mich wirken lassen und dann erst später auf die Bühne kommen und euch erzählen, wie geil ich euch fand. Ein Jahr. Es wurde mir ja zwischendurch berichtet, was ihr da macht. Bühnenbau, Kostüme und. Wie sich manche eine überwinden musste erstmal. Also so nach dem Motto, ey, krieg ich das hin? Trau ich mich? Mach dein Ding. Also die Selbsterfahrung mit sich selber. Und das dann durchzujucken. Habt ihr so geil hingekriegt? Über euch selber hinausgewachsen. Gratuliere. Ja.
Ja, yeah. Und über sich hinauswachsen, das ist ja auch sein Thema. Ich meine, das macht er ja ständig und ich finde es super gut, dass er den jungen Menschen so richtig Mut zuspricht, so richtig aus dem Herzen. Und bei all dem hat er sich ja auch um sich herum mit jungen und älteren Menschen seine Panikfamilie gestrickt und Menschen um sich herum geschart, die einfach auf eine Art mit ihm mithalten können. Ja, also die einfach seine Hausnummer lesen können. Im Grunde ist es so, kurz gesagt, 2016 ist Udo auf dem Höhepunkt seines Schaffens. 10 Jahre lang hat er sein erstes Comeback gefeiert und dann nach all dieser Zeit und all der Zeit davor hängt ein Album dran und feiert nochmal ein Comeback.
Peter, wir haben schon gehört, du bist Teil der erweiterten Panikfamilie, hast mit Udo schon gemeinsam gesungen, auf der Bühne gestanden. Warum ist Stärker als die Zeit für dich ein ganz persönlicher Meilenstein?
Also zuerst mal ist Udo für mich wirklich der größte Rockstar den Deutschland zu bieten hat nach wie vor. Ich war schon mit 16 großer Fan von Udo und dem Panikorchester. Und ja, der begleitet mich einfach auch schon mein ganzes Leben durch. Und ich seh das ähnlich wie Ilka, stärker als die Zeit ist einfach so ein, da fließt so alles zusammen, so das ganze Leben von ihm, all das, was davor war. Und ich finde, es wird hervorragend auf den Punkt gebracht mit diesen Songs. Sei es die Dankbarkeit ans Publikum, sei es dieses geh dein Weg, was er auch schon angedeutet hat auf dem Album davor mit Stark wie zwei, genau, und sei wie du. Und ich bin und war schon immer ganz großer Fan von ihm. Und mich haben schon Ende der 70er Jahre die Songs ganz, ganz tief berührt, auch Songs wie Schneewittchen oder die größte Liebe. Und auch jetzt noch berühren mich die neuen Songs von ihm. Es gab mal so eine Zeit, da war ich nicht so ganz einig, so in den späten 80er Jahren oder 90er Jahren mit den Alben. Das war dann teilweise, ging mir so ein bisschen zu weit weg von ihm. Aber trotz alledem war da auch auf jedem Album dann waren zwei oder drei Nummern drauf, die mich berührt haben. Und ja, ich kann einfach nur sagen, er berührt mich schon mein ganzes Leben hindurch, begleitet mich. Und was du gerade vorhin gesagt hast, Ilka, mit dem Zuspruch, den er den jungen Menschen auch heute noch gibt. Er ist ein unglaublicher Motivator und einer, der ganz vorne mit der Fahne steht und sagt, bleib bei dir, sei wie du bist, leb nicht das Leben von anderen, sondern leb dein eigenes. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toller Typ und Mensch.
Ihr habt es angesprochen, mach dein Ding ist ja so eine Schlagzeile, die er immer wieder auch in Interviews nennt. Auch stärker als die Zeit, also der Name von dem Album, über das wir sprechen, ist hier auch irgendwie, Name ist Programm?
Also ich würde sagen, ganz, ganz klares Ja. Also
ja.
Ich habe halt bei der Beschäftigung auch mit Udo nochmal auf diese Art und Weise, habe ich festgestellt, er wollte ja eigentlich auch immer, dass immer was von ihm übrig bleibt. Ne? Er will immer was Ikonisches schaffen und das verbindet er halt mit politischem und menschlichem Engagement. Und das sieht man ja auch zum Beispiel bleiben wir mal da bei diesen Überraschungsbesuchen in den Schulen, die da sein Musical aufführen. Und da sagt er was, also ich habe noch einen Ton mitgebracht, da sagt er was, das trifft mich nicht nur politisch, sondern auch menschlich voll ins Herz.
Ich habe echt gedacht, wie geil es so ist, dass diese Lieder auch durch die Zeiten wandern, also auch in die Zukunft, auch noch jetzt, auch für die Leute, die noch jünger sind als wir, ja, die Pension und die Kiddies, dass die Songs auch mitkriegen und dass sie auch so spielerisch durch das Fenster eines solchen Stückes in die Geschichte reingucken. Nach dem Motto, wenn wir genauer wissen, wo wir herkommen, können wir auch irgendwie bestimmter nach vorne gehen und so.
Ja, und das macht er ja.
Ist ja das, was Peter eben auch schon sagte, die Songs genau. Sind stärker als die Zeit, oder?
Die Songs tragen sich wirklich durch die Generation hindurch und ich bin mir sicher, dass auch in 30, 40, 100 Jahren noch ganz viele Menschen die Songs von Udo Lindenberg hören, weil sie einfach zeitlos sind und Menschen da treffen, wo Menschen am empfindsamsten sind in ihrer Seele. Das hat sich jetzt angehört wie ein Pfarrer, Entschuldigung.
Ja,
aber
klang gut.
Das ist schon echt so.
Jetzt gibt es aber auch, wollen wir die andere Seite auch mal ansprechen, es gibt ja auch Kritiker, die sagen, naja, also das, was er da gemacht hat, das ist ja nichts Neues, das ist ein Abgesang und ach, das ist so eine Retro-Nummer.
Du meinst jetzt konkret bei diesem Album?
Bei dem Album, ja. Ich meine, was soll da noch kommen? Ist das sein Abschiedsalbum? All diese Dinge, dann gab es auch so Vergleiche, das fand ich total spannend. Er ist mit Helene Fischer verglichen worden, wo ich denke, wo kommt denn dieser Vergleich her? Aber für mich macht das Sinn, weil ich finde, er hat sich mit diesem Album selber ein Geschenk gemacht und anderen gezeigt, guck mal, also ich bin noch da, ich bin immer wieder da und man kann sich immer wieder neu erfinden und ich schöpfe aus all dem, was meine Biografie ausmacht. Und dass man da hinterher vielleicht ein bisschen nachdenklich wird, finde ich völlig in Ordnung.
Das ist völlig legitim und ich kann aus Erfahrung sprechen, diese Kritiker gibt's immer, man kann es nicht allem recht machen und das darf man auch gar nicht. Das proklamiert er ja auch. es wird immer Leute geben, die haben irgendwas auszusetzen an dem, was du tust. Und die hatten auch schon was auszusetzen an den ersten Album von Udo. Da war er ja irgendwie dieser Langhaarige, der irgendwie so Sprüche hier loslässt. Man muss jetzt auch mal bedenken, in dieser Zeit, in der er angefangen hat, irgendwie Ende der 60er, der hat schon Mitte der 60er Jahre Musik gemacht, aber das Panikorchester, ich glaube, gibt es seit Anfang der 70er Jahre. Da war das natürlich auch damals hier in Deutschland, um Gottes Willen, was kommt denn da für einer? In der ganzen Schlager-Hemisphäre war er damals schon ein richtig bunter Vogel, der komplett gegen den Strom geschwommen ist. Und warum soll er diese Dinge mit gegen den Strom, gegen die Strömung, gegen den Wind und so weiter nicht thematisieren? Und ich glaube, das ist ihm auch wirklich herzlich egal, ob da irgendjemand sagt, es war zu kalkuliert oder das gab es alles schon mal.
Ich glaube halt, in dem Moment, wo es Kritiker auf den Plan ruft, ist es einfach gut.
Mag sein, ja.
Steigen wir ein ins Album mit dem letzten Song vom Album. London, Studio 1, Abbey Road. Hier ist Stärker als die Zeit.
Ich nehm die Sonnenbrille ab, check den Moment. Wenn eine Seele die andere erkennt, du spürst sofort, das ist gut. Wir sind Familie, sind ein Clan, wir sind ein Blut.
Stärker als die Zeit und das auch noch an einem musikhistorischen Ort, einem Ort, an dem die Beatles zum Beispiel dieses Riesenorchester für A Day in the Life aufgenommen haben. Peter, du warst schon da. Wenn man da reinkommt, wie in die Abbey Road Studios und geht da runter, Studio 1, ist alles eigentlich ganz klein, oder?
Es ist eigentlich alles ganz klein und es ist halt ein Studio und dennoch ist es nicht nur ein Studio, wenn man diese Geschichte kennt. Das ist schon ein besonderer Moment, wenn man diese Räumlichkeiten betritt, muss ich sagen. Wir waren 1996 oder 97 mit der Band dort, aber nur zur Besichtigung. Wir haben nichts aufgenommen dort. Wenn du so einen Raum von der Historie betrittst, das ist immer ein bewegender Moment. Aber nicht nur in so einem Studio. Ich finde zum Beispiel auch, wenn man nach Olympia kommt in Griechenland, das ist auch so ein Moment, wo es mich überrollt, einfach die Tatsache, die Vorstellung, was da schon alles war. Und wenn man bei Abbey Road einfach weiß, dass die Beatles da ganz, ganz viel Zeit verbracht haben und diese ganzen Juwelen von dort aus, dort entstanden sind und von dort aus in die Welt geschickt wurden, ist schon speziell.
Es gibt eine ganz, ganz tolle Doku von Mary McCartney. Wir verlinken die mal in den Shownotes. If These Walls Could Sing heißt die. Und sie hat echt so ein bisschen die Studiogeschichte aufgerollt. Und ja, wenn man da durchgeht und diese kleinen Flure sieht. Und ich fand es damals sehr beeindruckend, wenn man so runterkommt. Die Studios sind sehr eng beieinander. Und unten gibt es nur eine Herrentoilette und die Damentoilette ist immer oben. Da muss man nochmal hochgehen. aber das zum Thema Abbey Road. Das Album ist aber nicht nur in London aufgenommen und produziert worden.
Andersrum vielleicht. Ich finde erstmal bemerkenswert, dass das Album von einem deutschen Künstler für den deutschen Markt mit deutscher Sprache in einem englischen Studio aufgenommen wurde.
Er ist auch über den Zebrastreifen gelaufen. Da gibt's 12 Fotos.
Wunderbar. Also ich sehe auch den Ottifanten und Otto Waalkes noch mit ihm über diesen Zebrastreifen gehen als Likörell und
Stitch,
so.
Oder von Ice Age?
Ja, also genau da an der Stelle. Ich glaube, ich habe mich das gefragt, warum er hat ja die anderen Alben auch in mehreren Studios aufgenommen. Also da ist New York ist bei dieser Platte noch beteiligt und in Berlin hat er auch noch aufgenommen. Ich glaube aber, warum er die Abbey Road Studios gewählt hat, ich unterstelle ihm das jetzt einfach, weil es für mich total gut passt, ist, weil man da was Episches machen kann. Da kann man mit 60 Leuten Orchester eben auch richtig einen raushauen, das pfunzt, ja. Und ich habe auch gelesen, ich weiß es nicht, ich habe gelesen, dass der Komponist John Williams, ja, der epische Filmmusik macht, also was weiß ich, Weiße Hai hat er gemacht, Jurassic Park hat er gemacht, ich glaube Star Wars, hat er, also all diese Riesendinger und ich glaube, dass das Herrn Lindenberg auch sehr gut gefallen hat, weil er ja mit diesem Werk auch was Episches macht, also wie auch immer. Und dann, denke ich, schließt es ja auch wieder in den Kreis, weil die erste Platte, Lindenberg, war ja eine englische Platte. Mhm.
So ist es. Und Filmmusik spielt hier auch eine große Rolle. Die Abbey Road Studios sind ja auch bekannt und berühmt für ihre Filmmusikaufnahmen. Also das hat sie ja auch irgendwie gerettet, weil sonst gäbe es die Studios wahrscheinlich nicht mehr, wenn nicht John Williams und so von Amerika rübergekommen wären und hätten in Studio 1, was wirklich einen fantastischen Klang hat, mit 60-köpfigem Orchester aufgenommen. Das hat Udo Lindenberg hier ja auch gemacht. Für den Song Stärker als die Zeit. Das passt wirklich sehr, sehr gut, weil hier kein geringerer Pate gestanden hat als der Pate. Wir hören noch mal gerade in den Anfang rein. Das ist Stärker als die Zeit, der Anfang. Wir genießen es.
Ja, kann man sich doch reinlegen.
Und hier jetzt mal zum Vergleich die Filmmusik The Love Theme aus The Godfather aus Der Pate. ...1972 ist der Film in die Kinos gekommen und Freddie Quinn durfte dann 1973 schon mal eine erste Version mit Gesang abliefern. Speak softly, love.
Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moment start. We're in a world our very own, sharing a love that only few have ever known.
Udo hat dann nochmal gefragt bei den Erben von Nino Rota, ob er auf diese fantastische Melodie einen Text schreiben dürfe. Und er durfte. Peter, das ist manchmal gar nicht so leicht mit diesen Urheberrechtsgeschichten.
Naja, das hängt mal so, mal so. Also man muss halt schon fragen, wenn man irgendwie so eine Neuaufnahme machen möchte von irgendwas. Aber by the way, ich finde, Freddie Quinn ist natürlich echt auch ein ganz, ganz großer. Und diese Melodie vom Paten, das ist einfach so eine kosmische Melodie, so eine, die über allem steht. Das ist nicht nur eine Melodie, das ist eine Hymne. Und ich glaube, nichts hätte besser gepasst zu diesem Album. Also ich kann mir hinterher dieses Album von Udo nicht mehr vorstellen mit irgendeinem anderen Titelsong als mit diesem.
Der Pate, also Marlon Brando, 1972, dunkler, maßgeschneiderter Anzug, weißes Hemd mit Fliege oder Krawatte, rotes Einstecktuch oder rote Nelke im Revers. Den Anzug finden wir bei Udo Lindenberg auch. Auch die schmale Krawatte, die Farbe Rot haben wir auf dem Plattencover von Stärker als die Zeit als Namensschriftzug. Udo Lindenberg ist rot. Warum passt die Figur des Paten, des verruchten Mafiabosses hier so gut zu Udo Lindenberg, Peter?
Naja, es geht um die Familie, denke ich mal. Diese Panikfamilie hat ja ganz viel von dieser Corleone-Familie. Das ist irgendwie so ein, auch wenn er da singt, wir sind ein Blut. Und ich kann wirklich aus Erfahrung sprechen, wenn du mit all den, ich glaube, bei so einer Produktion sind 150 Leute mit dabei. Mhm. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Mitarbeiter, sondern das ist wirklich, ich glaube, Udo würde das auch so sagen, das ist wirklich Familie. Das ist Panikfamilie und das spürt man. Und ich kam in den großen Genuss vor, ich weiß gar nicht mehr, wie, es ist vielleicht zehn Jahre her oder so, als wir in Mannheim nach einer Show, bei der ich mit Julia Neigel zusammen auf der Bühne war bei ihm, bei der Zugabe, kam er anschließend vors Hotel, da standen wir alle zusammen und hat mich dann in der Panikfamilie begrüßt. Das fand ich ganz bewegend.
Wie können wir uns das vorstellen? Kam er dann einfach raus und
Likörchen mit?
Ja, da kam dann raus. Wir standen ein paar Leute von der Band zusammen und ich dann auch. Und dann kam er irgendwie mit dazu und sagte so, ja, war gut, willkommen in der Panikfamilie. Und das war so irgendwie so, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt. Und das hat mich schon sehr berührt und sehr stolz gemacht. Wie ich vorhin gesagt habe, ich bin ganz alter Fan und dann kriegt man sowas zu hören. Das war schon so ein, hat mich sehr berührt und freut mich heute immer noch.
Ein Ritterschlag für dich, Peter?
Sozusagen, oder? Wie ein Ritterschlag, ja.
Nicht nur der Look hat perfekt gesessen und gepasst, auch die Songs wie maßgeschneidert, so auch durch die schweren Zeiten.
Es geht nicht immer geradeaus, manchmal geht es auch nach unten. Und das, wonach du suchst, hast du noch immer nicht gefunden. Die Jahre ziehen im Flug an dir vorbei. Die Last auf deinen Schultern schwer wie Blei. Jeden Morgen stehst du auf und kippst den Kaffee runter.
Durch die schweren Zeiten, ein Song, den man auch mit 25 nicht so singen könnte, möchte ich sagen. Udo kann da ein Lied von singen, von den schweren Zeiten. Peter, wie viel Udo spürst du als Fan der ersten Stunde, sage ich jetzt mal, in diesem Song?
Naja, man hat ja so einiges mitgekriegt, auch bevor ich ihm persönlich über den Weg gelaufen bin. Und so eine Karriere, kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, die hat Höhen und Tiefen. Und wie das ganze Leben aus Höhen und Tiefen besteht, bei ihm war das, weil er sich natürlich auch weiter aus dem Fenster gelehnt hat, als Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, auch geprägt von anderen Höhen und Tiefen, von wahrscheinlich extremeren. Und das steckt alles in diesem Song drin und das Schöne ist, dass man nicht unbedingt Rockstar oder Popstar sein muss, um sich durch diesen Text berührt zu fühlen und viele Dinge nachvollziehen kann.
Ich meine, der Udo, ich habe Schlagzeilen von dem gelesen, da ist mir echt schwindelig geworden, ja. Ich meine, dass er durchweg auch viel getrunken hat, das ist kein Geheimnis und dass es ihm fast das Leben gekostet hätte. Das berührt mich zutiefst, dass dieser Mann da steht und schreibt dann nochmal so ein Album, wo er genau darauf auch guckt, der weiß, wo er herkommt, der weiß, wo er hingeht und dann so einen gelassenen Song raushauen und nichts mit Chaka, Chaka, du schaffst das oder sonst irgendwie, sondern der berührt auf einer ganz, ganz kleinen Ebene. Und der hat ja, wie er sagt, so schon mal einen Herzkasper gehabt, da war er noch relativ jung, ich glaube 40, 43, 44 war er da. Und da hat er gesagt, jo, das mit dem Sensenmann, das war schon eine coole Geschichte.
Neulich kam der Sensenmann und sagt, komm, ich bin gekommen, um dich zu holen. Ne? Ich habe gesagt, verpiss dich, Alter, komm später mal wieder, in 20 Jahren oder so. Ne? Ich muss hier noch singen, ne? Ich kann die Leute hier nicht im Stich lassen. Ne?
Ja, einer muss den Job ja machen. Ne?
Ja.
Ja. Und ich meine, das war auch so die Zeit, da hat er nicht so besonders gute Kritiken gekriegt. Ich meine, eine Schlagzeile war, Udo Lindenberg ist der Phönix an der Flasche.
Mhm. Und dann gibt es aber eine Zeile, kommen wir später, Phönix aus der Asche, singt er auch auf dem Album.
Ja, also er hat alles mitgenommen und auch mit dem Augenzwinker. Ich weiß sowieso nicht, wie so ein Mensch, der so viele Sachen in sich drin hat und so viele Täler auch durchschritten hat und so viele Höhen, ja, wie der überhaupt mit normalen Menschen leben kann. Das verstehe ich nicht. Und dass er nicht direkt abgestürzt ist, dass er joggen geht, um seine Plauze loszuwerden, dass er die Kurve nochmal kriegt. Also das an sich schon, da könnte man noch eine Bio drehen.
Mhm. Eine Zeile hat mich besonders berührt. Es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, weil hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Also auch immer dieser positive Blick. Also man kann die Vergangenheit nicht ändern, aber die Zukunft, ich kann jetzt positiv nach vorne schauen, berührt mich jedes Mal aufs Neue.
Ja, was ich auch noch ganz interessant finde in diesem Song, das müsste ich ihn tatsächlich mal fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, mit wem er da spricht. Mhm. Ist es sein zweites Ich, sein inneres Ich, das mit ihm spricht darüber. Es ist ja wirklich schon ein, ja, es hört sich nach einer Bezugsperson an, nach einem Freund, nach einer Freundin, aber es könnte natürlich auch tatsächlich so ein Zwiegespräch mit dem eigenen Ich sein. Und
das stimmt, weil er singt ja, ich trag dich durch die schweren Zeiten. Ja, stimmt.
Hm. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie bei den Zeilen habe ich durchaus an seinen Bruder gedacht, ne? Der ist ja, glaube ich, in den 2006, 2007 ist er gestorben. Und das hat er ja auch schon irgendwie verwurstelt. Und letzten Endes, wenn man die Bio mal anguckt, ich meine, sein Bruder war in der Familie, wo er groß geworden ist, eigentlich so der Star, ne? Dann kam der Udo, der sollte eigentlich ein Mädchen werden, ne? Hat nicht geklappt. Und dann kamen die Zwillinge. Ja, da war er dazwischen irgendwie, das Sandwich-Kind, das keine Aufmerksamkeit bekommt. Aber sein Bruder, das hat er gesagt, der war für ihn immer auch sein Held. Also an dem hat er sich orientiert. Und der Bruder war ja auch Künstler. Und irgendwie, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, vielleicht hat er das auch noch mal reingepackt. Ja, weil auch sein Bruder hatte ja auch so seine Schwierigkeiten. Mhm. Und vielleicht ist das noch mal so ein Ding, seine ganze Bio auch mit da reinzubringen.
Weißt du, Ilka, ich habe eine Idee. Wir schicken den Peter los, der soll mal fragen.
Ja, genau. Peter, frag mal.
Ich frage ihn das nächste Mal, ja.
Ja.
Es ist ja auch die Zeile drin irgendwie, ich muss gerade kurz überlegen. Stell die Uhr nochmal auf Null und lass uns neue Lieder singen. Das passt ja auch so hervorragend zu seinem Leben, ne? Zu dieser, zack, und jetzt fangen wir einfach nochmal von vorne an. Geht irgendwas schief oder geht's einfach mal nach unten, dann geht's auch wieder nach oben. Diese Zuversicht, die da in allem trotz alledem drin steckt. Also es lässt genügend Spielraum für Interpretation der Song.
Der Pate, wir haben eben schon über die Marlon Brando-Filmfigur gesprochen. Diese Beziehung hat bei Udo noch einen anderen Hintergrund, die des Netzwerkers in der deutschen Musikszene.
Wenn ein Pate einer ist, der ein bisschen managt und der gut Kontakte hält, so auch mit den jüngeren Bands, mit den Beginnern und so, ne? Und mit der Rap- und Hip-Hop-Szene und in den Clubs rumguckt und so, ey, ihr könnt bei mir auf der Bühne auch mal und so, wir können noch zusammen mal Texte machen und so, in dem Stil, was ist so ein Katalysator, dann kann ich mich schon so sehen. Ne? Wenn mich manche Leute der Pate nennen, dann finde ich das schmeichelhaft.
Peter von Udo ist ja schon ein großer Netzwerker. Er bringt die Menschen zusammen. Er lässt sich inspirieren von den jungen Talenten, von den Singer-Songwriter innen auch. Namen wie Apache 207, Clueso, Johannes Oerding, Jennifer Weist, auch dir, Peter. Wie nimmst du das als Musiker wahr? Welchen Impact hat Udo innerhalb der deutschen Musikszene?
Also ich glaube, er ist für alle unumstritten der Pate, sage ich mal. Und das war er auch schon immer. Das ist jetzt nicht nur mit den Jungen aus der deutschen Musikszene. Ich kann mich erinnern, dass er, war das Ende der 70er, Anfang der 80er, schon mit der Russin Alla Pugacheva zusammen, wozu sind Kriege da, gesungen hat. Die hat er mit auf Tour gehabt hier in Deutschland. Jana Nani war dabei, Eric Burdon. Er hat schon immer genetzwerkt. Also das finde ich auch ganz, ganz toll. Das ist wirklich ein leuchtendes Beispiel dafür, dass wir mit allen irgendwie im Dialog bleiben müssen und reden. Und er hat relativ früh gewusst, dass Musik eine Sprache ist, die ganze Welt verbindet. Er ist ja nicht nur Musiker, er ist ja auch ein Versöhner, er ist ein Sprenger von Grenzen und von Ketten und immer über den Tellerrand hinausgeguckt. Und da gehört natürlich dieses Netzwerken unbedingt mit dazu.
Udo hat einen großen Einfluss, ist ein ganz aktiver Teil der Szene, als Pate, als Förderer, als Musiker. Und manchmal, da klopft er einfach an die Studiotür von Orange Blue Pianist und Songwriter Vince Barth. She's got that light around her
eyes, and an evening star surrounds her mind. Hallo allerseits, ich freue mich sehr, dass ich hier mitsprechen darf.
She's Got That Light, den hast du geschrieben. Vier Songs hast du mit Udo geschrieben, Vince. Einer davon ist hier auf dem Album gelandet, Muster durch. Muster durch. Ganz egal, wohin die Stürme mich aufwehen. Später heißt es auch, du wirst wie ein Phönix auferstehen, Muster durch, das Licht am Ende des Tunnels. Auch wieder so ein autobiografisch angedeuteter Text für Udo Lindenberg. Die Kernbotschaft ist, gib nicht auf, du schaffst das, mach einfach weiter, was auch immer da kommt.
Völlig korrekt, das hat Udo uns allen ja vorgemacht. Er war so viele Jahre wirklich verschwunden, hat noch ein bisschen Bilder gemalt und hat so halbherzig so ein paar Best-of-Platten rausgebracht, das hat alles nicht funktioniert. Und dann habe ich ihn kennengelernt. So einfach war das, weil er direkt nebenan wohnte. Ich in der Spaldingstraße, er im Hotel Atlantik, da konnte ich zu Fuß hingehen. Er wurde immer gefahren, er natürlich ein paar Leute. Und dann haben wir quasi 3 Jahre an seinem Comeback-Album gearbeitet. Stark wie zwei.
Genau, da hast du ja drei Titel dazu beigesteuert mit ihm. Wenn du durchhängst, Woody Wodka und Der Astronaut muss weiter. Wie ist das denn so, mit Udo im Studio zu arbeiten? Kommt er dann einfach vorbei oder meldet er sich vorher an oder steht er einfach vor der Tür?
Sowohl als auch. Also alle drei Möglichkeiten sind immer am Start. In der Regel verabreden wir uns natürlich so. Ein, zwei Mal hat er auch was nur für mich gemacht. So, das war mir immer ganz unangenehm. Da habe ich gesagt, Mensch, kannst du nicht hier mitsingen oder hier noch kurz was sprechen und so. Und da muss man dann immer bereit sein, dass nachts um eins der Anruf kommt. Vince, ich kann jetzt. Ich käme dann gleich. So. Und dann geht das auch sehr spontan natürlich.
Das heißt, dein Handy war in der Zeit immer laut?
In der Tat, tatsächlich. Es ist auch heute nicht mehr. Also heute ist genau das Gegenteil der Fall. Ich habe es manchmal den ganzen Tag aus, weil das einfach schöner ist.
Muss dadurch, wir haben den Titel gerade gehört, den hast du ja mit ihm geschrieben. Nimm uns mal ein bisschen mit in die Schreibwerkstatt. Wie ist der Song entstanden?
Also die Schreibwerkstatt hat immer so funktioniert. Mein Kumpel Martin Tingwall und ich vom Tingwall Trio, wir haben quasi die Musik komponiert und anproduziert. Und das haben wir mit vielen, vielen Songs gemacht. Ich sag mal so 20 waren das an der Zahl, an denen wir richtig gearbeitet haben. Und Udo hat die Texte geschrieben. Mhm. Das heißt, er hat dann von mir die ersten Versionen mitbekommen und hat dann in der Regel bei mir im Studio so eine Dü-Dü-Dü-Version gemacht. Wie das dann auch bei Wenn du durchhängst, die ersten Single von Stark wie zwei, sogar drin geblieben ist. Weißt du, dann singt er so die Melodie ohne Text. Und diese Version habe ich ihm dann wiederum gezogen und die hat er mitgenommen und hat dann weiter drauf getextet.
Was würdest du sagen, wie wichtig ist es für Udo selbst, dass die Songs mit ihm zu tun haben, mit seiner Biografie?
Boah, ich würde nicht sagen, dass ihm das wahnsinnig wichtig ist. Es liegt halt nah. So, wenn man was schreibt und wenn es aus einem rauskommt, aus der tiefsten Seele, dann hat das oft was Autobiografisches. Und er hat ja eine Menge zu erzählen. Und so passiert das einfach. Aber Udo ist wirklich sehr zurückhaltend, nimmt sich nicht zu ernst, zu wichtig, ist ein ganz angenehmer, netter Mann. Davon hätte ich gerne mehr in der deutschen Musiklandschaft.
Was schätzt du besonders an ihm?
Seine Art, gerade heraus zu sein. Also er ist sehr ehrlich, aber auch sehr vorsichtig dabei. Ist einfach wirklich ein ganz feiner Kerl, sagt mir dann aber auch sehr deutlich, wenn so ein Song nichts für ihn ist. So, das ist in den letzten Jahren auch des Öfteren vorgekommen. Und damit muss man natürlich dann auch leben.
Also klare Entscheidungen.
Ja, beziehungsweise bei der Musik ist das ja immer eine Kreativarbeit. Das heißt, es passiert auch immer wieder, dass wir alte Songs aus der Schublade rausholen. Es gibt immer noch einen wahnsinnig guten Song, den er unheimlich gerne irgendwann machen möchte. Ich weiß nicht, ob das noch passieren wird. Can Anybody Hear Me heißt er im Arbeitstitel. Und wir werden sehen, ob wir den dann noch irgendwann rausholen.
Schön. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir den irgendwann hören dürfen. Und dann sprechen wir uns wieder, Vince. Gibt es einen Moment, an den du dich besonders mit ihm erinnerst, wo du sagst, okay, den trage ich in meinem Herzen mit?
Ja, in meinem Herzen trage ich fast jeden, den ich ihn gesehen habe. Also wir haben uns kennengelernt auf irgendwelchen Touren oder rockigen Rechtsfestivals. Da war das manchmal noch ein bisschen schwierig, aber ab dem Moment, wo wir uns näher kennengelernt haben, war das wirklich immer ein Hochgenuss. Und es gibt in der Tat einen Moment, der mir wahnsinnig im Kopf geblieben ist. Da sehe ich ihn noch vor mir. Das war, als er irgendwann in mein Studio kam, da in der Spaldingstraße. Und es gab halt einen Song, an dem haben wir lange gearbeitet. Und er hat das mit dem Text nicht hingekriegt, weil er sehr schwierig, so triolisch war im Refrain. Und dann kam er rein, ich habe ihm die Tür, hatte einen ganz langen Flur, habe ihm die Tür geöffnet vorne, bin wieder nach hinten ins Studio und irgendwann nach einer Minute kam er dann so reingetrapst, guckt mich an, lehnt sich an den Türrahmen und sagt zu mir, und es ist kein Witz, es war wirklich so, Woody, Woody, Wodka. Damit hatte er den Refrain geknackt. weil er auf diese Zeit gekommen ist.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Vince, für deine Erinnerung an Udo Lindenberg. Bis Klasse. Bald.
Ich freue mich. Bis bald.
Peter, Ilka, habt ihr auch so einen Udo-Moment? Wie Vince?
Ich habe mehrere. Also ganz kurz. Also ich habe mich immer gefragt, was in dem Mann irgendwie dran ist. Ich meine, klar, Erfolg macht sexy und so weiter. Aber ich fand, da ist echt noch Luft nach oben irgendwie gewesen. Dann diese komischen Bewegungen und das uninteressierte Nuscheln. Also ich habe ziemlich lange gebraucht, um da was rauszufinden. Aber ich finde, es gibt Menschen, die haben so ein Magnetengen. Ja, und Udo Lindenberg ist einer davon. Ich war nämlich zum Beispiel in seinem Musical in Berlin und da gibt's eine Szene zum Schluss. Da sind ganz viele Udos offen, die tanzen da und singen und so. Und irgendwann sag ich, da ist Udo. Und meine Freundin da neben mir hat gesagt, nee, da sind ganz viele. Und ich so, nee, das ist so, da vorne, der, das ist Udo. Und sie so, das kann nicht sein. Und dann hat sie hingeguckt und dann sagt sie, ich glaube ja. Dann wurde da noch Eierlikör und so weiter verteilt und wir sind dann rausgegangen, da stand eine Stretch-Limo. Ne? Und alle natürlich, oh, Limo, das muss Udo Lindenberg sein. Und ich so, ne, kann ich mir nicht vorstellen, eine Stretch-Limo und Udo Lindenberg, das passt nicht. Bin ich zu dem Chauffeur hin, hab gesagt, sag ich, und holen Sie heute noch jemanden ab? Und er sagt, nee, heute nicht, die fahren alle Taxi. Und dann guckt er mit seinem Kopf, deutet er da so auf so einen Taxistand und dann wusste ich, Udo Lindenberg wird da hinten langlaufen. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal nach da hinten gehen. Alle sind natürlich zu dieser Stretch-Limo gelaufen und dann sind wir ganz langsam nach da hinten gegangen und da kam der Udo auch einfach so angeschlurft, ne, wie er halt so ist. Wir hatten da unseren Udo-Moment und in dem Moment, als die das war wieder wie in diesem Musical, irgendjemand hat dann geschnallt, guck mal, da ist er. Und wutsch, waren da alle plötzlich da, das war mein Udo-Moment. Das ist so, wie wenn man nach einer Vorstellung applaudiert. Alle applaudieren, alle durcheinander und plötzlich auf einen Moment klatschen alle im selben Takt. Genau so ein Moment, so habe ich das empfunden und das werde ich auch nie vergessen. Und ich war ihm, ach, Peter, du hast es da besser als ich. Ich war ihm da wirklich so nah, dass ich bestätigen kann, wie der Mann riecht.
Und?
Aha.
Ja, das müsst ihr selber rausfinden. Eierlikör ist es nicht.
Peter, hast du
so? Ich überleg mir gerade, ob ich einen Geruch von ihm in der Nase habe. Nee, habe ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich habe auch tatsächlich so einen Moment. Es war ein Konzert in Stuttgart, wo ich eingeladen war. Und da waren wir anschließend auch noch im Hotel an der Bar. Und bei den Udo-Konzerten gibt es ja immer ganz viel so Udo, ich nenne es jetzt mal despektierlich, Udo-Kopien. Leute, die einen auf Udo machen. Da stehen dann wirklich so 9, 10 Udos rum vor der Bühne. Alle mit Hut, mit Krawatte, mit Anzug. Wirklich genau wie Udo. Und von hinten würdest du nie unterscheiden können, ist es jetzt der echte oder sind es die Kopien? Und die saßen tatsächlich nachher alle im Hotel. Die pflegt er nämlich auch. Mit denen ist er, geht er nicht irgendwie um wie mit so Fans, mit denen er vielleicht nichts zu tun haben möchte, sondern die kommen dann mit und mit denen saß er da im Hotel auf dem Boden im Kreis und hat sich mit denen unterhalten und alle hatten grüne Socken an. Das war irgendwie so ein Bild für die Götter. Der ist sehr, sehr dankbar seinem ganzen Publikum gegenüber. Das ist nicht irgendwie nur gespielt, sondern ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus. Einfach ein ganz, ganz toller Typ.
Ich glaube halt, dass Menschen es spüren, wenn da jemand ist, der was zu sagen hat. Also, und das Ganze ist ja, habe ich ja schon irgendwie angesprochen, ich finde das mega unaufgeregt. Ich finde, der Mann ist so ein Beispiel dafür, was es mit Menschen auch außerhalb von dem eigenen Dunstkreis machen kann, wenn da einer ist, der sich auf eine Art gefunden hat, mit all seinen Geschichten und einfach kein großes Ding draus macht.
Du hast gesagt, eben mega unaufgeregt. Ich durfte ihn auch einmal so beschnuppern. Und das ist tatsächlich so. Aber warum sollte er auch aufgeregt sein, wenn alle um ihn drumherum aufgeregt sind?
Ja,
so.
Ja, klar.
Also er war echt so, ich erinnere mich jetzt nämlich auch, und er war so der Ruhepol in der Mitte zwischen all den Aufgeregten, die so um ihn drumherum tanzen, ja. So. Und klar, da kann er natürlich auch unaufgeregt sein, wenn alle anderen aufgeregt sind.
Ich finde ja, dass man ihm durchaus, also ich finde gar nicht, dass er nur so unaufgeregt ist. Ich glaube, er in manchen Situationen schon auch gesehen zu haben, zum Beispiel diese Übergabe der Gitarre an den Honecker damals, wo er auch aufgeregt war und nervös war, wo er irgendwie gemerkt hat, da wächst jetzt irgendwas über ihn hinaus. Er steht jetzt auf einmal an einer Stelle, da ist er in dem Moment vielleicht nicht so gewachsen wie ganz normal anderen Momenten im Alltag ansonsten. Aber ja, und er macht nie einen überheblichen Eindruck oder so einen überlegenen, sondern eher einen zurückhaltenden. Und
auch so, dass man das Gefühl hat, dass er bei sich ist. Und darum geht's auch im nächsten Song. Kommen wir mal zurück zum Album. Hier ist mein Body und ich.
Volle Dröhnung, hoch die Tassen. Ey, das tut mir ziemlich leid. Ich muss dir jetzt mal danken nach all der Zeit. In mein Body, du und ich. Ich weiß, du lässt mich nicht im Stich. Andere hätten bei so einem Leben längst den Löffel abgegeben.
Mein Body und ich, wieder ein sehr persönlicher Song, ein kleines Dankeschön an den eigenen Körper, was er alles so über die Jahre hat aushalten und ertragen müssen. Eine wunderschöne Udo Lindenberg Panikorchester Klavierballade und der hier und so schön behutsam in die Tasten haut, das ist Jean-Jacques Kravetz oder, wie er selbst immer so schön über sich sagt, der Franzose aus der Lüneburger Heide. Hallo Jean-Jacques.
Ja, grüß dich, grüß euch, ja.
Jean-Jacques, über 60 Jahre Freundschaft verbindet dich jetzt mit Udo. Da hat man schon so einiges miteinander erlebt.
Das kann man wohl sagen. Also ich glaube, länger mit Udo als alle meine Beziehungen. Ja, gern.
Du bist der Balladenkönig des Panikorchesters.
Das sagt man so. sagt man so, ja. Sagen wir, Ballade liegt mir, ich bin ein romantischer Mensch und ich bin Harmonie. Reich immer begabt gewesen und deshalb ist Udo auf meine Art von Ballade voll abgefahren. Ne? So ist das gewesen. Ne?
Was schätzt du über all die Jahre an Udo Lindenberg?
Dass Udo, also das sagt er immer noch heute, er will nie der Chef spielen. Er sagt, ich bin nur Sänger oder mit seiner Malerei. Er ist einfach ein sehr, sehr großes Herz und er ist sehr loyal auch.
Den Song, mein Body und ich, wir haben ihn auch gerade gehört, ist ja auch eine kleine Rückschau auf das, was im Leben schon so alles passiert ist. Wie ist der Song entstanden, Jean-Jacques?
Ja, das ist ja ganz einfach. Also es gibt bei mir fast immer eine Ballade, kommt erstmal nur instrumental, weil ich ja kein Sänger bin und keine Text schreibe. Das habe ich doch einfach, die hatte ich einfach da, mein Body und ich. Und ein Freund von mir, Fabian Arloff, der spielt ja in Hafenkante und macht selber Musik und alles. Und da sagt er, ich habe eine Idee, das würde Udo gut stehen, mein zweiter Ich als Udo als Alkoholiker und überhaupt, der sein Body gestresst hat und alles. Und dann hat er mal die erste Version gemacht und Udo ist hier drauf voll abgefahren. Und das so ist einfach die Nummer aufgenommen worden.
Nice. Der Song ist ja schon auf Panikpräsident drauf von 2003 und dann nochmal 2016 auf Stärker als die Zeit. Warum hat Udo den damals nochmal mit neu aufgenommen?
Weil wir erst einmal hauptsächlich mit Klavier und also damals, das ging nur um die Version, als der Produzent Stark wie 2 produziert hat. Das war eine Platte, die eigentlich Udo gar nicht erst machen wollte, weil er, als wir auf Schiffreise waren, sagte Udo, ich muss doch gar keine Platten machen, ich habe schon alles gesagt und so weiter. Und dann kam Andreas Erbig, das ist ein Produzent, der hat schon hier und da was gemacht und der war absoluter Panik-Fan. Und der hat einfach das Konzept gemacht und dann kam eben diese Body und ich in eine andere Form, sozusagen.
Auf dem Album spielst nicht nur du Klavier, sondern auch dein Sohn Pascal. Im Song Der einsamste Moment und es geht um die letzten Sekunden vor einer Show.
Noch 3 Minuten bis zum Countdown, dann wird die Show losgehen. Er hat ein bisschen weiche Knie und Magendrehen.
Jetzt ist Pascal schon ja eigentlich als Kind Teil der Panikfamilie auch geworden. Wie geht's dir als Papa, wenn der eigene Sohn hier in die pianistischen Fußstapfen des Panikorchesters tritt?
Du, also ich bin ja total stolz auf meine beiden Söhne, ja, der andere ist ja Schlafsänger. Und das ist ja so, dass er war ja mit 10 Jahren natürlich, wo Susan Krieger da mit Udo gemacht, und er war immer verbunden mit der Panikfamilie.
Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da?
Und mich immer wieder gefragt, wieso bin ich nicht im Panikorchester? Und dann habe ich gesagt, du, ich verkaufe dich nicht, du musst mit Udo selber reden. Und Udo rief mich an, sagte, was machen wir mit Pascal? Der ist ja, die Band ist ja komplett, mit Hendrik Schaper und du am Klavier. Und Pascal hat sich aber irgendwie, da er multi-instrumentalist und spielt fast jedes Instrument und singt Chöre und alles, hat er sich einfach involviert irgendwann, ne? Als Chorbegleiter und akustische Gitarre gespielt hier und da. Udo hatte einen Text, der keine Musik hatte. Kurz war der Auftritt der einsame Moment. Das war ein fertiger Text, den er da hatte. Und da musste eine passende, kurze Musik. Und Pascal hat tatsächlich das hingekriegt auf die Stelle. Ne? Und das ist so auf die Platte gekommen dann. Ne?
Wow. Wie können wir uns das Panikorchester vorstellen, Jean-Jacques? Udo spricht ja immer von der Panikfamilie. Ist es eine Familie?
Also sagen wir so, wir sind immer, wenn wir eine Tournee gestartet haben, die ging mit den Proben, es ging ja praktisch um dreieinhalb Monate. Und Udo, wir haben da immer in einem Hotel an der Ostsee geprobt, ziemlich lange. Das haben wir als Band geprobt und dann kam Udo dazu und dann sagte Udo gleich von Anfang an, also nicht, dass ihr denkt, wir arbeiten, wir machen Tourlaub. Also Tourlaub heißt eben ein großer Familienbetrieb unterwegs mit 150 Leuten aufwärts. Und das hat immer funktioniert. Ja. Mhm. Und deswegen sind wir live von Anfang an an Capitol natürlich ganz eng als Panikfamilie zusammen. Wenn alles vorbei ist, dann geht jeder ein bisschen seinen Weg, weil jeder macht andere Projekte und so weiter und so fort.
Mhm. Aber on Tour seid ihr die Familie und ihr seid dann im Tourlaub.
Ja, genau das.
Sehr
genau
schön.
Das, und das macht unglaublich Spaß, muss ich sagen. Das möchte ich nicht missen.
Du kommst auch gerade von einem kleinen Mini-Tourlaub, möchte ich sagen, mit Udo. Eine kleine Galerietour habt ihr gemacht. Bisschen Musik machen, bisschen Kunst ausstellen. Ist das das, was Udo gerade glücklich macht?
Ja, Udo war schon immer glücklich. Also ich bin kein Maler, das war aber das, was er erfunden hat, wie die deutsche Sprache auf Rockmusik. Das hat er wunderbar mit seinem Likerell und alles hingekriegt, hat was erfunden, was ihm natürlich auch mit viel Hilfe von großen Malern, die ihm inspiriert haben und geholfen haben, hat er seit 40 Jahren ist er unfassbar erfolgreich mit seiner ganzen Litos, Bilder und Ölgemälde und so weiter und Walentowski. Und der hat dann praktisch anlässlich, dass Udo 80 wird, eine riesen Ausstellung jetzt mit 300 Bildern, glaube ich, alles, was es überhaupt gibt, aufgestellt. Und Udo rief mich an, sagte, wollen wir doch mal ein paar Songs machen? Da habe ich gesagt, ja klar, bin ich dabei. Und dann waren wir jetzt 2 Tage da und das war sehr erfolgreich. Und jetzt geht diese Walentowski-Ausstellung bis Juni, ja, sozusagen. Ja.
Wow, und dann gibt es noch eine Ausstellung in Hamburg?
Dann gibt es ja eine Ausstellung in Hamburg, kurz vor seinem Geburtstag. Das ist in Stillwerk am neben der Fisch-Auktionhalle in der Peru, und das passt natürlich wie eine Eins. Und da werden wir natürlich am Ende des Monats, werden wir auch da auftauchen. Aber ja, Details habe ich darüber noch nicht. Ja.
Jean-Jacques, vielen, vielen Dank für den kleinen Backstage-Eindruck bei Udo Lindenberg. Und ja, viel, viel Spaß, viel Freude bei allem, was kommt bei deinen Projekten und auch mit Udo, was da dieses Jahr noch alles ansteht. Vielen Dank,
ja.
Jean-Jacques.
Ja, gerne. Ja, tschüss. Ciao.
Zum 80. von Udo Lindenberg gibt es also ein paar Ausstellungen. Wir haben hier vor kurzem auch den 75. von und mit Wolfgang Niedecken gefeiert. Herbert Grönemeyer ist auch gerade 70 geworden. Zu ihm gibt es eine ganz wunderbare Doku in der ARD Mediathek. Grönemeyer, alles bleibt anders. Könnte auch ein Titel für eine Lindenberg-Doku ja, sein. Peter, wenn man da als Gast zum Udo Lindenberg-Konzert kommt. Jean-Jacques sprach von 150 Leuten, die da vor Ort zu seiner Entourage gehören. Gibt es dann da eine extra Audienz bei Udo oder latscht man da einfach hinter die Bühne und sagt, hallo, hier bin ich?
Das weiß ich tatsächlich nicht, ob es irgendwie so ein Audienzzeitfenster gibt. Aber man trifft ihn dann einfach hinter der Bühne und dann sagt man kurz hallo und dann wuselt es aber unglaublich überall. Nichtsdestotrotz nimmt er sich immer noch Zeit, wenn dann Tine, seine Freundin, sagt, Udo, können wir kurz ein Foto machen, dass er schnell für ein Foto bereitsteht. Aber dann so ein, wenn er in seinen Astronautenanzug dann eingestiegen war bei den Konzerten, dann geht er schon in sich und ist dann einfach auch eine halbe Stunde vorher weggebeamt vom Rest. Aber es ist natürlich auch ein großes Ding, wenn du weißt, da stehen jetzt tausende Menschen in der Halle und du musst jetzt gleich mit dem Raumanzug da durch die Hemisphäre schweben. Und da ist natürlich eine ganze Menge Verantwortung mit dabei. Und da kann ich sehr gut verstehen, dass man sich da eine halbe Stunde vorher dann einfach wegbeamt vom Rest.
Vince Barth hat vorhin von nächtlichen Telefonanrufen auch kurz erzählt. Das kennst du auch?
Naja, Telefonanruf nicht, aber ich bin irgendwann morgens aufgewacht von ein paar Jahren und da hatte ich eine Message auf meinem Handy, wo er mir nachts um 4.08 Uhr oder 4.10 Uhr geschrieben hat, dass er sich freut, dass wir den Cello-Song zusammen singen würden in Calw bei der Panikpreisverleihung. Und ich wusste, dass da irgendwas im Busch war, dass es angedacht war, dass wir eventuell zusammen singen würden. Und als ich dann aber morgens aufgewacht bin und die Nachricht war auf meinem Handy, da stand ich kurz senkrecht im Bett und dachte, oh, Udo hat mich eingeladen zum Singen. Das war schon ein toller Moment, ja.
Udo selbst hat ein schönes Wort für das Tourleben. Er ist ja auf Tourlaub, wie wir gerade von Jean-Jacques erfahren haben. Und als Dank für diese Art von Tourleben, für die großen Shows, hat er einen Song geschrieben. Als Dankeschön.
Mein persönliches Eldorado ist jetzt geworden, es wurde mir immer klarer. Die großen Shows, die großen Konzerte, das ist doch mein echtes Zuhause. Und darüber habe ich einen Song gemacht, eine Liebeserklärung an das fantastische Publikum. Ja. An die Panic Family.
Die Straße riecht nach Adrenalin und der Wind schmeckt so gut nach Anarchie. So ein Desperado muss weiterziehen durch die endlose Wüste und die weite Prärie.
Peter, ein schöneres Dankeschön kann es einfach nicht geben. Ist Udo dankbar für diese zweite große Karriere, die er da nochmal hingelegt hat?
Ach, ich würde gar nicht von der zweiten großen Karriere sprechen. Ich finde, es ist eine riesengroße Karriere mit Höhen und Tiefen, aber mit einem bis dato, mit einem grandiosen Punkt, ich will nicht sagen Schlusspunkt, aber mit einem grandiosen Ausrufezeichen, mit diesem Album und auch mit dieser Tour. Also ich glaube, jeder, der dort war, der in den Stadien war oder in den Hallen, kann das nachvollziehen. Das war eine unfassbare Produktion. Sowas hat Deutschland von einem deutschen Künstler noch nicht gesehen. Vor allem auch, wie alle mitgetragen wurden. Und dieser Dank ans Publikum, dieses Bewusstsein, was in diesem Song transportiert wird, das beinhaltet so viel. Also ich finde, der Song hätte nicht perfekter geschrieben werden können. Und das nehme ich ihm auch zu 1000% ab, dass er sich sehr bewusst ist, was er von dem Publikum hat und dass er seinen Leuten, die da kommen zum Konzert, und zwar jedem Einzelnen, extrem dankbar ist, dass die ihn schon so lange begleiten, durch dick und dünn.
Stärker als die Zeit ist das bisher letzte Studioalbum von Udo Lindenberg. Wir haben von Vince Barth gehört, es liegt noch was in der Schublade. Ilka, es ist ja nach dem Album noch super viel passiert, die letzten 10 Jahre.
Also man kann das eigentlich zusammenfassen, ständig und immer passiert da irgendwas. Aber in den letzten 10 Jahren, ich versuch's mal kurz zu machen, klar, danach kam MTV Unplugged, wir haben es schon angesprochen, 2018, das zweite Mal MTV Unplugged, da gab es dann auch eine Platte dazu. Er hat Künstler und Künstlerinnen gefördert und wurde von ihnen auch gefordert, zum Beispiel dieses Apache 207. Ja, also ich meine, der Song Komet, ich sag nur 21 Wochen lang, auf Platz 1 der Charts. Ja, man fragt sich, was soll denn da noch kommen? Dann gab es noch ein Biopic, ja, mit dem Orchester. Dann hat er seine Malkunst richtig ausgebaut. Ich, also ehrlich gesagt, man weiß gar nicht, wo man da anfangen kann. Und ich habe festgestellt, er kann zum Beispiel nicht nur irgendwie mit einem Ottifanten über einen Zebrastreifen laufen in seiner Kunst, sondern er kann auch ganz, ganz große Kunst. Er hatte mal ein Schlagzeug unten in so einem Keller und da waren Düsen an jedem Teil des Schlagzeugs angebracht. Also was weiß ich, an der Snare und unten an der Bass und so weiter. Und dieses ganze Ding, das war auf einem beweglichen Podest angebracht. Mhm. Und außenrum war halt eine Leinwand. Und in diesen Düsen waren halt verschiedene Farben drin. Und dann hat er mit dem Schlagzeug einen runtergerissen und hat quasi ein Bild gemalt. Mit seiner Schlagzeugkunst. Wow. Also ja, unfassbar viel, was in diesem Mann noch drin ist. Man kann das am besten nachlesen oder seine 4 Filme angucken, die es jetzt mittlerweile über ihn gibt. Er hat das Bundesverdienstkreuz, hat er noch bekommen. Ich finde, das ist auch irgendwie sowas Unfassbares. Er hätte er schon früher kriegen können. Und ich glaube, er hat in so einem Interview mal erzählt, Hermann Hesse hat mit 15 gewusst, er wird Schriftsteller oder gar nichts. Mozart war mit 13 schon klar, Riesenkomponist und sonst nichts. Bei mir kam das mit 12. Und genau das ist auch in den 10 Jahren passiert. Und ich glaube, das wird auch in den kommenden 10 Jahren alles nochmal passieren. Ja, und neue Musik gibt es ja auch, haben wir ja schon gehört.
Und bei all dem muss man immer noch im Hinterkopf haben, der Mann wird 80 Jahre alt. Und das ist ja, das vergisst man immer wieder zwischendurch. Und das ist gleichzeitig was mir unglaublich Mut macht, zu sehen, dass da welche, aber jetzt nicht nur Udo, auch jemand wie Niedecken oder Krönemeyer oder Westernhagen, dass die uns voranschreiten und zeigen, ey, das ist nicht altersabhängig, was wir machen. Sowas wie Rente oder sowas wird es bei uns nicht geben. Das ist ein Fremdwort, das verbannen wir mal ganz schnell aus unserem Wortschatz. Wir machen, bis wir umkippen. Und das geht mit 80 noch. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass er das so vorlebt und ja, so ein Mutmacher ist.
Wir sagen auch an der Stelle, schicken ein herzliches Happy, Happy Birthday an Udo raus zum 80. Weil aus diesem Grund haben wir auch diesen Meilenstein jetzt einmal hervorgezogen und besprochen. Peter, zum Abschluss, für dich ganz persönlich, was schätzt du besonders an Udo Lindenberg?
Also ich glaube, ich habe ja schon ganz viel gesagt, was ich an ihm schätze. Aber was mir oft aufgefallen ist, ist, dass viele, viele Leute irgendwie so denken, Udo ist so verpeilt, der kriegt gar nichts mit. Das Gegenteil ist der Fall. Der ist so unglaublich aufmerksam und der hat seine Antennen in alle Richtungen ausgestreckt. Der kriegt sehr wohl mit, was um ihn rum passiert. Und ein ganz schönes Beispiel, als wir das erste Mal, das muss irgendwie 2005 oder so gewesen sein, auf der Stallwächterparty in Pforzheim, da hat Udo gespielt. Das war noch bevor wieder dieser große Erfolg kam. Und die Pforzheimer, also meine Heimatstadt, die haben diese Veranstaltung ausgerichtet und dann kamen die auf die Idee, das wäre doch schön, wenn Fool's Garden, ich war mit Volker dort, wir haben so ein kleines Unplugged-Konzert gegeben, wenn wir vielleicht einen Song gemeinsam singen würden. Das wurde an Udo herangetragen und er hat uns dann eingeladen, das war so die erste gemeinsame Performance, Johnny Be Good zu singen. Und wir stehen auf der Bühne und singen gemeinsam. Und dann kommt er während dem Song zu mir her und sagt, wie heißt dein Kollege hier? Er wusste den Namen von Volker nicht mehr und hat uns dann verabschiedet danach. Das waren die leckeren Jungs von Fool's Garden, der Peter und der Volker Hinkel. Und das fand ich so großartig, dass der, während wir performt haben, auch diese Größe, diese Höflichkeit besaß, zu sagen, ich sage jetzt nicht nur den Peter Freundthaler an, sondern auch den Gitarristen. Und das hat mich tierisch beeindruckt, dass er, da hätte er ja auch irgendwie so drüber gehen können, aber nee, der weiß, was ich gehört und ist ein unglaublich aufmerksamer Mensch. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Was ein wunderbarer Moment, was ein toller Künstler, Udo Lindenberg. Danke Peter, danke Ilka, dass ihr heute dabei wart.
Sehr gerne.
Noch mehr rund um Udo Lindenberg, die Panikfamilie, sein Weg von Gronau nach Hamburg, erfahrt ihr im Podcast Udo, ein Leben an der Grenze.
Liebe Leute, keine Panik. Hier ist die Nachtigall.
Ihr kennt ihn, Udo Lindenberg, aber kennt ihr ihn wirklich?
Und es gibt demnächst einen Podcast, extrem empfehlenswert. Ne?
Darin lernt ihr ihn richtig kennen, den Panikpräsidenten, den größten Rockstar Deutschlands. Wir reisen durch Udos Leben, von der Provinz in Gronau bis nach Hamburg, von der Reeperbahn bis an die Berliner Mauer.
Ja, wir fahren die DDR.
Erzählen Geschichten, die noch keiner erzählt hat.
Wir sind alle stinkbesoffen dann, aber Udo nicht. Der konnte echt noch normal gehen und alles.
Mehrmals ist Udo fast gestorben. Wer hätte gedacht, dass er 80 wird?
Sein Geburtstag ist schon irgendwie auch ein bisschen witzig, ne? Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass man so ein Alter überhaupt erreicht. Also ein Lebensstil.
Freunde erzählen schonungslos, was war.
Es war entsetzlich, es war traurig. Udo war eine Comicfigur, lächerlich.
Ich sag, was, du willst nicht mit mir reden, du bist ein Wichser. Und leg auf.
Und ihr seid dabei, als Udo so hoch fliegt wie nie zuvor.
Das ist einer der ganz, ganz großen Songs, der in die Geschichte eingehen wird. Das weiß ich jetzt schon.
Und nie zuvor ist jemand so zurückgekommen wie Udo Lindenberg.
Und wenn ich
ihr seid dabei bei einem großen Treffen der Panikfamilie. Udo nimmt uns mit auf eine emotionale Tour. Dort, wo sonst kaum jemand sein darf.
Das ist die geheime Panikzentrale. Nicht alle kriegen Zutritt und so.
Die Panikzentrale ist seine Suite. Die Suite ist sein Zuhause. Und dieser Podcast ist der größte, den es je über ihn gab.
Wer das nicht hört, macht sich strafbar.
Udo, ein Leben an der Grenze. Ein Podcast von NDR2 für die ARD. Und wenn ihr das Ding schon abonniert habt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Denn alle Folgen bekommt ihr hier ab dem 6. Mai in ARD Sounds.